Mein Vater hat mal ein Band von einem Telex gebracht, heimgebracht. Also Telex ist etwas, das gibt es nicht mehr. Ja. Aber es war ein Band und das hat Löcher gehabt, 5 Löcher oder nicht. Also das war ein digitaler Code gewesen. Und ich habe das Band genommen und dann habe ich versucht zu verstehen, was das überhaupt ist. Und dann habe ich bin ein Tüftler gewesen, ich habe Sachen gebaut und so weiter. Und dann haben wir Relays gehabt. Und dann habe ich habe es nicht gebaut, aber ich habe gezeigt, wie man könnte von dem Band die Dekodierung machen, von dem Code, der auf dem Telex-Band war. Und ich mag mich erinnern, das war irgendwie so ein defining moment gewesen.
So bezüglich digital.
Digital.
Das Telex-Band eigentlich.
Telex-Band, Dekodierung, Algorithmus. Aber ich habe das alles nicht gewusst. Ich habe das irgendwie im Tüfteln habe ich versucht, das zu machen.
Und Dekodierung hat sie ja dann aber immer eigentlich beschäftigt. Das hat eigentlich dort angefangen.
Ja, genau. Weil später habe ich auf digitaler Kommunikation gearbeitet, Signalverarbeitung, Bildkompression und so weiter.
Ja. So, die letzten 20 Jahre jetzt, wo es eigentlich ja jetzt in den 90er Jahren, würde ich sagen, ist das so richtig losgegangen, eben Internet, wo quasi unters Volk gekommen ist, die ganzen Dienste, die letzten 10 Jahre, dann so Smartphone und so. Wenn Sie so die letzten 20 Jahre Digitalisierung überlegen, wie haben Sie die erlebt? So.
Da habe ich auch einen defining moment. Ich mag mich erinnern, ich war in meinem Büro gewesen, also in Berkeley, und dann ist ein Freund von mir vorbeigekommen. Das war 1994, sehr wahrscheinlich, also Mitte der 90er Jahre. Und das Internet hat es im Prinzip gegeben, man hat E-Mail gebraucht, aber das World Wide Web ist Anfang der 90er Jahre gekommen und hat einen relativ langsamen Start gehabt. Und er kommt in mein Büro und sagt, da gibt es etwas Unglaubliches, das ist ein Webbrowser, Netscape hat das geheissen. Und dann habe ich gesagt, wirklich, was ist es? Er hat gesagt, ich habe meine Homepage gemacht. Und dann hat mir seine Homepage gezeigt und es war irgendetwas so, gebastelt gewesen. Und er hat gesagt, das ist unglaublich. Ich habe die Page angeschaut und habe gedacht, so what? Weil da hat es ein paar tausend Webpages gegeben. Sehr wahrscheinlich weltweit, oder? Und er ist einer von den paar tausend gewesen, der seine eigene Homepage gebaut hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe total verpasst, dass jetzt Hunderte von Millionen von Webpages, wenn nicht Milliarden gibt, und dass das irgendwie eine totale Virtualisierung von vielen von den Aktivitäten, die in der Gesellschaft passieren, über das Web passieren werden.
Ja. Also in den 90er Jahren. Also da haben Sie sich noch nicht vorstellen können. Dort mal.
Das erste Mal, als ich es gesehen habe, habe ich es nicht vorstellen, aber dann ist es relativ schnell gegangen.
Ja. Wir sind ja heute so, habe ich das Gefühl, in einer Phase, wir reden jetzt, so der Begriff überhaupt von der Digitalisierung ist vor 10 Jahren gar noch nicht so, oder vor 20 Jahren gar noch nicht so da gewesen, habe ich das Gefühl. Es ist einfach so das Internet kommt. Und jetzt ist es so, Digitalisierung ist so in aller Munde. Und der digitale Wandel, der Change und die Roboter, wo die Arbeitsplätze wegnehmen. Also, mir kommt es so vor, nimmt mich wunder, wie Sie das sehen, dass viele Leute jetzt momentan so innere, die wollen abschalten. Eigentlich ist es nicht fast zu viel. Also Smartphone ist zwar gut, aber Ängste, also auch eine Abwehrhaltung. Wir wollen nicht mehr.
Es ist auch kommunikativ. Ich würde sagen, Digitalisierung, die war schon auf dem Vormarsch gewesen, seit den 60er Jahren, wo Computertechnologie erfunden wurde.
Also gar nicht so Neues eigentlich.
Wenn man ist gar nicht so Neues. Ja. Das hat einen steten Wandel gemacht, von wie man arbeitet, wie man kommuniziert, wie man Daten zusammenlegt und so weiter. Ich meine, die grosse Revolution, die jetzt passiert, das ist eigentlich nicht digitalisiert. Das ist Artificial Intelligence. Das ist, und das ist auch etwas, was seit den 60er Jahren langsam Forschung gemacht hat und jetzt auf einmal hat es sehr, sehr grosse Fortschritte. Und dort hat es eine wirkliche Herausforderung für die Gesellschaft, für die Menschheit, für was, wie man lebt und was man macht, weil es ist möglich, dass viele Aktivitäten, die man gedacht hat, das ist reserviert für Menschen, es braucht Kreativität, Intelligenz und so weiter, eine gewisse Anzahl von diesen Aktivitäten, insbesondere die sehr repetitiv sind, aber auch sehr klar formuliert, die werden sehr wahrscheinlich durch Maschinen gemacht. In 10 Jahren, in 20 Jahren oder so. Und das ist eine Herausforderung, intellektuell, also philosophisch auch, und es ist eine gesellschaftliche Herausforderung.
Wobei Roboter, so, da kennt man ja auch schon seit einigen Jahrzehnten in der Autoindustrie und so weiter. Und jetzt sagen sie Artificial Intelligence. Wenn ich jetzt das meiner Mutter müsste erklären, so in 30 Sekunden, was ist denn da? Also, ja. Ist es wieder ein Roboter, oder?
Nein, es ist die Kombination von, dem sagen wir auf Englisch Data Science, also viele, viele Daten, grosse Datenmengen, von welchem ich lernen und gewisse Aufgaben automatisch realisieren. Das beste Beispiel ist eine Firma, die heisst DeepMind, und die hat innerhalb von 18 Monaten ein Programm entwickelt, um das asiatische Spiel Go zu spielen. Und innerhalb von 18 Monaten haben sie den Weltmeister entthront. Und das ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, frappierend gewesen, weil man hat, Go ist ein sehr schwieriges Spiel. Es ist nicht wie Schach, das sehr gut dokumentiert ist. Go ist eigentlich viel Intuition und so weiter. Und dass eine kleine Firma innerhalb von 18 Monaten hat können den Weltmeister entthronen, das ist News.
Das ist schon fast so ein gewisses Entsetzen gewesen. Ja. Also, ui, jetzt... Ja. Jetzt sind die Roboter menschlich oder die Algorithmen. Ist das,
ja, ein bisschen, ja, es hat ein bisschen das Gefühl.
Sind sie denn da? Schon.
Das sind sie nicht. Die sind nicht kreativ, die haben nicht Go. Wie soll ich sagen, die kreative Idee wäre, dass man ein neues Spiel entwickelt, oder? Nicht, dass man sagt, da ist ein Spiel, schaut, wie gespielt wird und lernt am besten, wie möglich zu spielen. Also die Kreativität, die existiert nicht. Das hat, aber ich sage, es hat philosophische Fragen, was das bedeutet. Wenn ein Computer das machen kann, what does it mean to be a human being? Das ist eigentlich die grosse, die tiefe Frage.
Mhm. Was macht das Menschsein denn aus?
Genau. Ja, das Problem, wenn Sie über es hat ja schon Roboter gegeben, es hat einen bekannten Roboter vom 18. Jahrhundert, der im Neuerburger Jura entwickelt worden ist. Das ist so ein genannter Humanoid Robot. Da hat es einen Musikant, einen Schriftsteller und so weiter. Sehr schön, die haben Sie gesehen.
In Neuchâtel,
im Museum. Wirklich unglaublich. Und das ist schon ein Humanoid Robot gewesen. Und der ist programmierbar gewesen. Also das ist mehr als 200 Jahre alt. Und also die Evolution, die hat immer stattgefunden. Jetzt einfach geht sie sehr schnell. Und sie bringt wirklich die Frage, was bedeutet, ganz tiefgreifend, was macht der Unterschied zwischen einer intelligenten Maschine und einem Mensch?
Ist das vielleicht einer der Gründe, wieso das jetzt so ein bisschen mehr Abwehrhaltung und Ängste da ist, die Geschwindigkeit? So, der normal gebildete Mensch ist gar nicht mehr fähig, um das irgendwie noch zu begreifen.
Ja, also das ist eine sehr gute Frage, die Sie darstellen. Das ist die Geschwindigkeit ist natürlich eine Herausforderung. Wenn man jetzt auf Digitalisierung oder Industrie 4.0 anspricht, wir haben jetzt, das bedeutet, es hat schon mal 3 industrielle Revolutionen gehabt, aber die haben vielleicht eine Generation gebraucht. Oder die erste industrielle Revolution, das ist 50 Jahre gegangen, bis das wirklich passiert ist. Die zweite vielleicht 20-30 Jahre, die dritte gleich Grössordnung. Und jetzt sehen wir etwas, was vielleicht in 10 Jahren passiert. Und irgendwann mal ist das ein bisschen schnell für Leute wie ich, oder, wo ja gebildet sind und interessiert, aber es geht so schnell, kann man wirklich mitmachen. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung.
Dann ist vielleicht auch so eine Reaktion, eben weil es wirklich verlangsamen. So, jetzt, man sieht es vielleicht so beim Zahlen zum Beispiel, dass man eben eher sagt, nein, Bargeld.
Ich zahle immer noch mit Bargeld.
Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, wie zahlen Sie?
Ich zahle mit Bargeld. I don't like to leave digital traces.
Aha.
Nein, das ist so much of a joke. Aber einfach, ich sehe natürlich genau, was auch mit Daten gemacht wird. Also ich bin genug von dem. Und da haben wir natürlich auch Herausforderungen. Genau das Gleiche, Privacy, wie dort die Gesellschaft die Balance machen zwischen Privacy und dem Nutzen von Daten. Und die Antworten sind nicht so einfach und man sollte da nicht einfach reingumpen.
Es ist noch schwierig, weil gleichzeitig eben, Smartphone, man braucht es, fast niemand will darauf verzichten. Und vieles geht dort aber nur, wenn man Daten wie auch hinterlässt. Also das ist auch so eine, die Hassliebe irgendwo.
Ja, ist genau die Hassliebe. Ich kenne relativ wenig Leute, die das Smartphone wegfallen würden und zurückgehen, Telefonkabine im Hauptbahnhof zu finden, um das nächste Rendezvous zu machen, oder? Also, man braucht es und we enjoy the facility. Aber es hat einen Preis und die Balance, aber das ist mit allen Technologien ist es so, oder? Also, das Auto ist das Gleiche, Flüge ist das Gleiche. Und die Balance muss man finden und die muss jede Generation muss die neu finden.
Man hat auch immer das Gefühl, da ist jetzt eben, es wiederholt sich ja dann auch Geschichte, wenn man das erste Auto, wie die Leute Angst haben. Also von dem her, man könnte ja auch eine gewisse Entspanntheit doch haben, wenn man ja eigentlich sieht, wie es eben immer gleich gelaufen ist und irgendwann ist die, hat man die Balance gehabt und dann ist es eigentlich auch wieder gut gewesen. Könnte man ja da auch jetzt durchaus Hoffnung haben, dass das eigentlich...
Ja, und die Hoffnung habe ich.
Das ist einfach so. Kommt, oder?
Ja, ja, aber die Balance muss man finden und es braucht ein bisschen Zeit, um sie zu finden. Und weil der Technologiewandel so schnell ist, ist eigentlich die Herausforderung, ist, kann man die Balance wirklich noch finden?
Geht es langsam vorwärts teilweise?
Ja, man sagt, der Einstein hat ja gesagt, wenn es Zeit sei, um abzuleben, wird er in der Schweiz sein, weil alles passiert 10 Jahre später. aber das hat auch gute Seiten. Ich meine, die Schweiz ist konservativ im Sinn, die Schweiz schaut ein bisschen, wie die Sachen gehen und dann braucht Zeit, auch demokratisch, um zu entscheiden. Aber öfters ist das eine gute Sache, dass man ein bisschen Zeit nimmt und den richtigen Entscheid nimmt. Eine Herausforderung für die Gesellschaft.
Aber das Problem ist halt ein bisschen, dass andere doch schneller sind, halt die grossen Google, Facebook und so, alle nicht aus der Schweiz und einfach, oder Uber, Airbnb, ja. Die Geschichte und einfach so die Welt quasi überrollt und natürlich auch die Schweiz, weil denen ist das ja eigentlich gleich, die Schweiz gehört halt auch da einfach zu dem globalen Digitalisierungsprozess und die machen ja einfach, die sagen dann nicht, ja, wenn ihr noch warten wollt, das kommt einfach und dort habe ich immer das Gefühl, dort ist man dann in der Schweiz auch, eben das ist dann so die Abwehr halt, dass man versucht mit alten Gesetzen, bestehenden Gesetzen, nicht alten, sondern die, die halt gelten, etwas zu verhindern und irgendwie geht es dann nicht ganz
um. Das kann nicht, man kann nicht Innovation verhindern, man muss Innovation mitgestalten. Und dort ist nochmal eine Herausforderung für die Schweiz, weil oft im Gebiet von Computerwissenschaften und Digitalisierung ist die Schweiz relativ gut aufgebaut, aber man hat nicht genug investiert über die Jahre. Und da sind wir natürlich ein bisschen im Hinterhalt gegenüber Kalifornien zum Beispiel. Gleichzeitig würde ich sagen, gegenüber den grossen Firmen, die sie genannt haben, ich sehe es nicht gern, wenn die Schweiz, digitale Kolonie ist von Amerika, weil das ist wirklich der Fall für die Schweiz, für Europa. Wir müssen da nachholen und wir müssen unsere eigenen Meister bleiben. Und das bedeutet, man muss Technologie können selber entwickeln oder mitgestalten. Man kann nicht einfach Konsument sein von Technologie. Und das bedeutet, man muss investieren in Wissenschaft, Forschung, Innovation und auch natürlich Ausbildung. Und da sind wir ein bisschen hinten rein, ich würde sagen, in der Schweiz. Und bei den gesellschaftlichen Entscheiden, man mehr entscheiden, was mehr Recht findet, gegenüber Privatsphäre zum Beispiel. In Amerika ist Privatsphäre ganz anders interpretiert als in Europa. Ich bin selber froh, dass ich in Europa bin, zum Beispiel auf dem Gebiet.
Also da müsste man selber einfach entscheiden, statt jetzt immer so ein bisschen mehr auf Abwehr. Das genau. Bringt ja nichts.
Genau. Nein, man muss nicht eine Abwehrhaltung haben. Man muss völlig auf dem Laufenden sein, was passiert und dann sehr mit einem kühlen Kopf entscheiden, was gut ist für die Schweizer Gesellschaft.
Bezüglich Ausbildung, da sind Sie ja jetzt eigentlich in einer Position, wo Sie können auch Einfluss nehmen können, ja. An der EPFL. Was muss da gehen oder was geht da schon, dass eben die Sachen mehr aus der Schweiz selber kommen?
Ja, wir machen da eine grosse Transformation. Wir haben gesehen, dass die Leute, die wir ausbilden, ihren Jobs eigentlich viel mehr Computerwissenschaft brauchen, als was wir traditionell in unserem Curriculum hatten. Und wir machen da Transformation vom Curriculum. Das bedeutet, dass alle unsere Wissenschaftler und Ingenieur werden eine grundlegende Ausbildung parallel zu der, die sie schon bekommen. Und die Ausbildung, die jetzt klassisch mathematisch und Physik basiert ist, das werden wir weiterhin machen. Aber wir werden sogenanntes Computational Thinking einführen. Das bedeutet vom ersten Semester an, dass man versteht, dass eigentlich die Lösungen von vielen Problemen werden schlussendlich über Computer gemacht.
Computational Thinking, das haben wir hier noch von Hand angeschrieben. Ich denke, da muss ich Sie noch fragen, was das genau ist, das computerhafte Denken. Oder
wie müssen ich brauche das englische Wort, es ist nicht sehr schön in Deutsch oder in Französisch. Und es ist nicht Programmieren, das muss da ganz klar sein. Und ich sage immer, weil die Leute sagen, Computational Thinking, was für eine Programmiersprache. Dann sage ich, es ist wie Philosophie. Philosophie kann man studieren und nachher kann man vielleicht die deutschen Philosophen auf Deutsch lesen und die Französisch auf Französisch. Aber Philosophie ist ex nihilo, das existiert ohne eine Sprache. Und Computational Thinking ist genau das Gleiche. Das bedeutet, dass man mathematisch kann man das Problem formulieren, damit es sehr präzise formuliert ist. Für das braucht man Mathematik. Physik braucht man, um Modellierung zu machen von der Welt, in der man lebt, also dass man versteht, wie Thermodynamik zum Beispiel funktioniert. Aber nachher, schlussendlich, wenn man das Problem lösen will, braucht man zum Beispiel einen Algorithmus. Und dann braucht man zu wissen, ob es überhaupt eine Lösung gibt. Wenn es eine Lösung gibt, ist es eine optimale Lösung oder gibt es mehrere Lösungen? Kann man sie mit einem normalen Computer die Lösung finden und so weiter und so fort. Ich gebe immer das Beispiel, das habe ich mit dem Andreas Meyer diskutiert, von der SBB. Ich habe gesagt, dein grosses Problem jedes Jahr ist, du musst den neuen Fahrplan berechnen, oder? Er hat gesagt, ja, das ist eines der vielen Probleme, die wir haben. Ich habe gesagt, aber das ist ein interessantes Problem, weil ich bin sicher, du denkst, du hast den besten Fahrplan der Welt. Ich habe gesagt, natürlich haben wir den besten Fahrplan der Welt. Habe ich gesagt, ja, aber das Problem von der Fahrplanoptimierung, das ist in einer Klasse von Problemen, wo man im Prinzip, man kann die optimale Lösung kann man nicht finden. Es ist viel zu kompliziert. Und da hat er mich so mit grossen Augen angeschaut, oder? Und habe ich gesagt, ja, jetzt siehst du, warum Computational Thinking wichtig ist, weil man muss wissen, ja, wie lange muss man da am Fahrplan umrechnen? Wie gut ist er vom optimalen Fahrplan? Und so weiter. Und das macht einen Unterschied, oder? Wenn Sie 10% effizienter sind mit dem Fahrplan, das ist 10% effizienter von der ganzen Infrastruktur von der SBB. Es ist ein Beispiel, das sehr, wirklich gesellschaftlich relevant ist. Und es hat viele, viele, also alle Probleme im Prinzip. Irgendwo haben die Komponenten, die man verstehen muss, ja, wie wird man die Lösung überhaupt ausrechnen? Und das ist Computational Thinking.
Also eine andere Art zu denken, so ein bisschen gesamtheitlich auch. So.
Es ist eine andere Art zu denken, aber das menschliche Gehirn macht im Prinzip genau das. Braucht Algorithmen. Wenn Sie jetzt aus dem Büro rauslaufen und Sie wollen zurück an den Bahnhof und so weiter, dann machen Sie etwas, das heisst Path Planning. Und das ist intuitiv. Sie werden nicht irgendwie in Zirkel umgehen. Sie machen sich erinnern und sagen, ja, das ist sehr wesentlich schneller und so weiter. Und das ist ein sehr ähnlicher Algorithmus, den ein Computer braucht, um die gleiche Aufgabe zu lösen.
Also eigentlich können wir das schon. Wir müssen es nur irgendwie
explizit
leben. Oder genau. Explizit machen.
Genau.
Sie haben auch in Ihrem Twitter-Kanal habe ich noch ein paar andere interessante Begriffe gesehen, zum Beispiel der Digital Tsunami mit so einem Bild.
Ja.
Was kommt da auf uns zu oder was ist denn der digitale Tsunami?
Also das Bild kommt von einem von diesen vielen Meetings, wo ich in Bern sitze und dann irgendwie etwas auf einem Blatt Papier kribbeln. Und dann habe ich gedacht, ihr redet alle von dieser Digitalisierung und das kommt auf uns zu. Und dann habe ich irgendwie die Hokusai-Bild von dieser grossen Welle vor dem Mount Fuji bei Tokio in meinem Kern gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich das Bild vom Digital Tsunami. Das ist eine Welle, die kommt und die können wir nicht aufhalten. Die ist relativ gross, transformativ und die ist voll Nulls und Eins, oder? Und darum haben wir das Bild dann gemacht.
Aber auch, also zerstörerisch, oder? Der Tsunami, das ist.
Ja, ich
habe gleich wieder Angst.
Der Tsunami bedeutet, es hat Energie, es hat Momentum und man muss sich vorbereiten.
Damit man dann nicht überholt wird.
Genau.
Was auch ein schönes Bild war, ist eine Wetterprognose für die Schweiz. Das ist so eine es regnet Nullen und Einsen. Ja. Haben Sie dort twittert. Und unten dran ist ein Bild von einer Wolke mit Null und Eins. Und dort steht, es ist keine Wolke. Es sind nicht bei Nuage, oder? Das ist richtig übersetzt. Das
ist genau. Klar. Es ist keine
Wolke. Da müssen wir es auch erklären.
Okay, es hat eine Geschichte. Das Bild ist von meiner Tochter gemacht worden. Ah. Und das ist natürlich, also vorhin haben wir Hokus Ei gebraucht. Also ich bin sehr interessiert oder interessiert. Ich habe gerne verschiedene Masterpieces of International Art. Also, und dann versuche ich immer wieder etwas zu brauchen, was eigentlich eine Relation macht zwischen Kultur und Technologie. Weil für mich sind das überhaupt nicht antagonistische Werte. Das sind mit dem Zusammenarbeiten zwischen Wissenschaft, Technologie und Kultur. Und das ist natürlich ein Bild, das ist von Magritte inspiriert, oder? So seine pas une pipe. Und die Wolke ist eine Wolke von Nulls und Eins. Und dann haben wir irgendwie ein Clin d'œil müssen machen. Und das ist so seine pas un nuage. Natürlich, der Grossteil von dem, was wir machen, wenn wir auf dem Web sind und so weiter, ist ja in der Wolke. Der technologische Begriff, wo man nicht sehr gut in die Hand nehmen kann. Und darum haben wir eigentlich das Bild gemacht, dass es irgendwie sozusagen, so sind nicht pas dans nuage, mais on est quand même dans le nuage. Ja,
der Cloud, so der Begriff.
Genau.
Wo uns umgibt und wo auch niemand so recht weiss.
Genau.
Was eigentlich.
Wo die Daten sind, wer sie sieht und so weiter.
Ist es jetzt in Island auf einem Rechenzentrum oder wo auch immer. Was eigentlich schlussendlich auch nicht wirklich eine Rolle spielt, solange es ja, wohl, vielleicht gleich wieder, wenn es dann um
Privacy, Datenschutz und so. Privacy, sicher. Privacy. Ich meine, da haben wir wirklich ein Problem. Ich meine, ja. Die Amerikaner sind ziemlich am Mithören da bei unserem Gespräch, oder? Hello NSA, are you there?
Da habe ich da das Letzte. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob es da auch etwas mit der Digitalisierung zu tun hat. Das Bild mit der Kuh, wo der Kopf durch einen Haken durchstreckt. Und weil ihre Wiese, wo sie draufsteht, ist so ein bisschen abgegrast. Aber auf der anderen Seite hat es ganz viele so saftige grüne Blätter. Und oben steht, wenn das Gras auf der anderen Seite grüner ist.
Also, das Bild hat auch eine Geschichte. Das Bild habe ich gemacht. Letztes Jahr sind wir nach Santiago de Compostela gegangen. Einen Monat lang. Und da hat man viel Zeit, um die Natur zu bewundern und auch dann so Bilder zu nehmen. Und da habe ich das Bild irgendwo gehabt. Und natürlich, wenn Sie in einer Universität sind oder in einer Firma und so weiter, hat es immer die Leute, die denken, auf der anderen Seite ist es besser oder als bei uns. Ich weiss nicht, an der ETH sei es besser oder bei der Universität und so weiter. Und ich dachte, ja, machen wir ein Bild, oder? It's a joke about, the grass is greener on the other side of the fence.
Hat jetzt aber nicht unbedingt mit dem Thema Digitalisierung oder so zu tun. Wobei, mal vielleicht denken wir halt immer, wir können es gar nicht und nur Google genau. Kann oder so. Das wäre vielleicht ein bisschen die Analogie dazu. Sie haben ja auch mal in einem Referat gesagt, eigentlich haben wir in der Schweiz weltweit beste Kartenmaterial. Wieso brauchen wir eigentlich Google Maps? Wieso machen die Geld damit?
Genau. Ja, unter anderem, weil eine grosse Equipe von Swiss Topo haben sie ja übernommen. Und Karten von Google werden zum Teil in Zürich gemacht.
Also auch von dem her ist Google Maps auch schon fast etwas Schweizerisches. Man nimmt es noch nicht
im
so
Prinzip, wahr. Aber dort eigentlich, was ich dort gesagt habe, das ist, wir haben die besten Karten, aber wir haben das Business Model nicht.
Ja.
Das ist vielleicht eine Lektion, die man nehmen sollte. Das ist, die Amerikaner sind sehr gut, um Business Models zu kreieren. Über Technologie, oder? Und Uber ist so ein Beispiel. Das Business Model ist eigentlich, was interessant ist bei Uber. Es ist nicht Technologie, die es braucht. Das ist im Prinzip bekannte Technologie.
Ja. Jetzt vorhin schon über Zahlen geredet. Sie zahlen eigentlich bar, haben Sie gesagt. Vielleicht können wir da mal noch zwei, drei so Begriffe kurz definieren oder wie Sie die würden definieren in wenigen Sätzen. Und bei Bezahlen ist ja auch der Begriff Blockchain.
Ja.
Gross, wo die Schweiz eigentlich, glaube ich, nicht gelesen, in der Region Zug gibt es so eine Art Blockchain Valley oder so.
Crypto Valley.
Crypto Valley, genau so. Aber Blockchain, was, das ist sicher auch etwas, was ganz viele Leute schon gehört, aber wo auch eh noch so ein bisschen, so fast beängstigend, weil es ist ein eigenartiges Wort auch.
Nein, das würde ich jetzt also viel positiver sehen, weil Blockchain ist eigentlich die Idee, dass man, wie sagt man, Trust auf Deutsch, was ist Trust auf
Vertrauen,
Deutsch?
Oder?
Vertrauen. Ja. Also in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Wirtschaft, ist das Vertrauen ist eigentlich in der Interaktion zwischen den Leuten, das ist eigentlich, was es braucht. Sonst sind wir keine moderne Gesellschaft. Ja. Und was passiert ist, man hat das Vertrauen im Prinzip im legalen System, also juristisch festgelegt und so weiter. Und das ist relativ kompliziert. Und wenn Sie in einem Land sind, wo kein gutes juristisches System hat, dann wissen Sie, was Sie verpassen, oder? Da hat es Korruption und es ist sehr kompliziert, Deals zu machen und so weiter. Mit Blockchain hat es eine Methode, die Vertrauen im digitalen Gebiet produziert. Und mit einer Methode, die total transparent ist. Und Blockchain ist nicht nur gebraucht für Finanzwelt, das ist auch für Regulierung, für Zertifizierung und so weiter. Und von mir aus ist Blockchain vielleicht so transformativ wie das Internet, wenn es wirklich passiert. Und von mir aus wird es passieren, es wird ein bisschen Zeit brauchen, es ist technologisch noch relativ Herausforderung und so weiter. Aber es ist wirklich die digitale Version von Vertrauen in einer Gesellschaft. Aber auch mit Transparenz, mit Open Markets und so weiter. Also von mir aus gesehen, eine sehr interessante technologische Evolution.
Wenn da die Schweiz jetzt wirklich eigentlich ein bisschen ein Zentrum ist oder sehr dabei ist, kann das eigentlich nur gut sein.
Absolut.
Ein anderes so Schlagwort auch, das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren aufkam, ist das Internet of Things. Also das Anschliessen von eigentlich allem, da vielleicht dem Fläschchen Henje, das da auf dem Tisch steht, im Extremfall als Internet. Ich nehme an, Sie als so Digitalisierungsfan oder der ersten Stunde zuhause in Ihrem Haus ist, da steht der berühmte Kühlschrank, oder schon lange, der am Internet angeschlossen ist.
Also, Sie müssen mich da nicht falsch verstehen. Ich bin eigentlich ein Technoskeptik. Im Sinn, ich finde, Technologie ist wichtig. Man muss Technologie kennen. Man muss am State of the Art können arbeiten. Aber man muss nicht unbedingt jedes Gadget, das kommt, sofort kaufen und so weiter. Und wenn sie bei mir zu Hause ist, ist es eigentlich sehr low-tech. Weil ich brauche das nicht. Ich brauche das zum Arbeiten. Ich brauche das Internet. Ich brauche E-Mail und so weiter. Aber zu Hause brauche ich einen Kühlschrank. Ich will mein Basilikum im Garten gucken und mein Pesto selber machen. Das ist viel wichtiger als Internet of Things für mich, oder? Sorry.
Ich wäre jetzt also ehrlich gesagt auch erstaunt gewesen, natürlich, wenn Sie gesagt hätten, ja klar, habe ich den Kühlschrank schon lange. Das ist da so ein bisschen ein Beispiel, wie also Blockchain, sagen Sie, sicher etwas sehr Wichtiges, oder das ist dann wirklich eine Umwälzung und Internet of Things vielleicht teilweise so ein bisschen, seit Jahren so ein bisschen ein Blasenbegriff auch, oder?
Es ist ein bisschen ein Blasenbegriff. Auf der einen Seite ist das wie die ganze Digitalisierung, das passiert seit langem, oder? Also wir haben vor 15 Jahren haben wir Sensor Networks gehabt, wo es selbst organisiert gewesen sind und die haben Monitoring gemacht von Umweltphänomenen und so weiter. Jetzt heisst Internet of Things, oder? Das ist so ein Begriff, das ist gut für Consultants und so weiter. nein, wir müssen das ehrlich sagen. Und es ist irgendwie ein Rebranding auf eine technologische Revolution, die schon lange passiert und im Vormarsch ist. Und das hat auch mit Industry 4.0 zu tun, wo auch so einen, aber es braucht Labels, dann können die Leute sich da aufhängen dran und so weiter. Ich meine, Technologie ist wie soll ich sagen, ein Nutti, ein
es muss einen Nutzen haben, oder?
Es muss einen Nutzen haben.
Oder ein Hilfsmittel. Oder?
Ein Nutti ist ein Werkzeug.
Ein Werkzeug, ja.
Technologie ist ein Tool, ein Werkzeug. Und wenn das Werkzeug gebraucht wird, um etwas Gutes zu machen, very good. Wenn es einfach gebraucht wird, weil man noch mehr muss konsumieren oder was auch immer, dann bin ich eigentlich eher skeptisch.
Es gibt noch den Begriff Smart Cities. Ist das auch so ein bisschen ein Rebranding? Das ist auch einer, der die letzten Jahre
absolut. Aber es ist interessant, weil man hat immer das Gefühl, die grossen Städte sind weniger grün als, sagen wir, was auf dem Land passiert. Aber es ist eigentlich genau das Umgekehrte, weil die Grossstädte können sehr effizient mit Ressourcen umgehen. Sie müssen sehr effizient sein. Also man schaut dann an Verkehr, am Heizen, also die ganze Infrastruktur und so weiter, kann viel effizienter gemanagt werden in einer Stadt als auf einem grossen Raumgebiet. Und von dem aus ist natürlich Smart City, wenn das gut gebraucht wird, ist interessant, weil es würde bedeuten, dass man mit unseren Ressourcen viel besser umgehen kann, als wenn man eben nicht smart ist.
Ja, dann müsste man auch das Smart Villages oder so, das Smart Country im Sinn von
Smart ländliche, Living, Smart Everything.
Ist alles smart.
Genau.
Vielleicht noch ein Begriff aus Ihrem Bereich da, der Open Science.
Ja.
Ist vieles auch open, also Open Government oder so. Die Idee soll irgendwie open sein. Open Science, was ist da?
Also die Idee bei Open Science, also die Wissenschaft, die transparent ist, ich würde sagen, es hat drei Ideen. Es ist, dass alle Publikationen, die gemacht werden, offen sind. Also man muss nicht Publikationen nochmal kaufen, die man schon mal gezahlt hat, oder? Weil man die Forschung gemacht hat und weil die Bibliothek schon mal das Abonnement hat. Dann muss man nicht das dritte Mal zahlen, wenn der Bürger in der Schweiz will, die Publikation lesen. Das ist Open Access, sehr wichtig. Hat mit der Problematik von der grossen Publishers zu tun. Dann ist es Open Data, das ist, wenn man ein Resultat hat, dass alle Daten, die zum Resultat gehören, auch offengelegt werden, damit andere Leute können das reproduzieren, können verifizieren. Und die dritte Komponente, das ist, wenn man gewisse Produkte, also Instrument gebraucht hat oder Softwarecode, dass der auch offengelegt wird. Warum ist das sehr wichtig? Das ist eine Qualitätssteigerung von der Wissenschaft, weil man kann dann sofort verifizieren, dass etwas auch stimmt. Und die Basis von der Wissenschaft ist, dass man, das ist das bekannte Statement von Newton, we all stand on the shoulders of giants. Und es gibt kleinere und grössere Giants, oder? Und ich bin ganz klein, oder? Und wenn ich will weitermachen in der Wissenschaft, dann brauche ich die Resultate, die meine Vorgänger gemacht haben, in einer Form, damit ich weiterbauen kann. Also wie in einem Lego-Spiel im Prinzip, dass jedes Resultat ist wie ein Lego-Block. Und wenn der nicht reproduzierbar ist, wenn er nicht offengelegt wird, dann ist der Lego-Block vielleicht funktioniert er nicht. Und für die Qualität der Wissenschaft ist das extrem wichtig.
Wo stehen wir da heute? Das ist schon noch nicht alles so
open. In between.
Also auch auf gutem Weg. Es könnte ein bisschen schneller gehen. So.
Es könnte ein bisschen schneller gehen, ja. Ich bin ja vor allem beim Nationalfonds gewesen und da haben wir uns sehr engagiert auf dem Open Access und jetzt auf dem Open Data. Und es ist ein Kulturwandel und das wird auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber es ist ganz klar, dass die Richtung stimmt und man muss einfach vorwärts machen.
Es gibt noch ein Zentrum für Datenwissenschaften, das ist glaube ich zusammen mit der
ETH. Zürich, genau.
Hat das auch ein bisschen mit dem zu tun?
Oder? Absolut, weil das Zentrum für Datenwissenschaften, das hilft verschiedene Wissenschaftler, die nicht unbedingt Data Science studiert haben, dass sie ihre Daten können im Prinzip analysieren, um neue oder bessere Forschungsresultate zu finden. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Initiative, wo die ETH Zürich und TPFL sehr schnell zusammen und sehr gut zusammengearbeitet haben. Und das Zentrum hat das Jahr, am Anfang vom Jahr gestartet und ist so Vollspeed, macht es Fürschi. Und viele Wissenschaftler von den ETHs, aber auch von Forschungsinstituten haben sich interessiert und sind gekommen mit Projekten, mit konkreten Datasets, wo es im Prinzip mit dem Swiss Data Science Center zusammenarbeitet werden.
Vielleicht noch zum Abschliessen, also zwei, drei, wo Sie können entscheiden können. Also ich bin gespannt bei der ersten Frage. Ist alles offen, open? Und wenn ich Sie jetzt frage, ich sehe nie in sich ein Smartphone liegen, darum muss ich Sie fragen, iPhone oder Android?
Leider iPhone. Ich ich habe eine Hassliebe mit Apple.
Das ist auch eine Hassliebe. Ist ja, Android wäre ja im Sinne von Open, doch ein Spürli Open.
Ja, ja, aber gut. Okay.
Gibt es Gründe? Ist das einfach so historisch?
Ich bin reingehakt und es ist sehr schwer rauszukommen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gesagt, ich bin kein Techno-Freak. Android ist einfach, it's beautiful, but it requires more time.
Roboter oder Mensch?
Die Zukunft ist Mensch, oder?
Ja, aber wenn die Algorithmen immer menschlicher werden...
Ich sehe natürlich das Zusammenspiel zwischen dem Mensch und Roboter, Artificial Intelligence, finde ich sehr interessant. Das ist immer so gewesen, dass die Zivilisation hat sich Werkzeuge gebaut, oder? Nehmen wir an, zum Beispiel Printing, oder? Also, dass der Gutenberg, das ist eine wirkliche Revolution von der Gesellschaft. Und das ist eine technologische Revolution. Wenn man dort, wenn es war, im 16. Jahrhundert oder was auch immer, haben wir rumgesessen und gesagt, ja, also Bücher, also, nein, ich habe einen New Yorker Cartoon, das ist genau das, oder? Kommt jemand mit einem Buch und der andere ist so ein Mönch, oder? Der hat noch die Scrolls, oder? Und der mit dem Scroll sagt, ja, Bücher. «I will say fad, it will go away» oder irgend so etwas. Oder? Also, man muss irgendwie sehr, wie sagt man, lucid, in einem sehr offenen, mit einem offenen Geist muss man technologische Neuerungen anschauen und entscheiden, ob die wirklich gut sind für die Zivilisation, für die Menschheit. Oder? Und darum sage ich, natürlich ist es der Mensch. Menschheit ist Mensch, oder? Ist nicht Roboter. Aber die Roboter können sehr nützlich sein. Es hat viele Sachen, die ich nicht sehr gerne mache. Ich bin froh, dass es Roboter gibt.
Wie sieht es bei den Büchern aus? Haben Sie alles schon auf E-Book?
Alles auf Paper.
Wie es geht, so viel Papier liegt jetzt.
Ja, also ich habe meine Bücher noch im anderen Büro, das ich sehe und die heim und so weiter. I'm a book lover. Sorry.
Swiss Map oder Google Map?
Swiss Map.
Grosser Swiss-Topo-Fan.
Ja, absolut.
Ich auch, weil ich glaube, genauer geht es nicht.
Genauer geht es nicht, das sind die besten Karten. Ganz klar.
Martin Vetterli, danke für das Gespräch. Es war sehr inspirativ gewesen.
Danke Ihnen.